Guten Morgen auch von mir. Es ist wirklich, wie Peter gesagt hat, erstaunlich, wie viele so für Ferien da sind. Ja, und wegen den Ferien sind heute auch unsere Kinder mit dabei im Gottesdienst. Ne? Mal gucken, wie ihr so durchhaltet, jetzt die Predigt zu hören. Also den Teil bisher, den kennt ihr ja, seid ihr immer dabei. Aber jetzt für die Predigt haben euch eure Eltern wohl ein bisschen ausgerüstet, dass ihr ein bisschen malen könnt oder mitschreiben, je nachdem in welchem Alter, ne, wie ich das so mitbekommen habe von euch. Aber ihr habt ja bisher schon alles voll gemalt. Da müssen die Eltern mal mit euch sprechen. Eigentlich war das für die Predigt gedacht. Den ersten Teil, den haltet ihr eigentlich durch, oder nicht? So, ja, ich guck mal, ob ich es schaffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. Ich muss nämlich ehrlich sein, ich habe das in der Vorbereitung vergessen, dass ihr heute mit dabei seid. Und die Erwachsenen sagen schon immer, dass sie nichts verstehen, wenn ich predige. Und die sagen auch, dass ich immer überziehe. Aber ich glaube, heute dürfte es nicht so lange sein. Deswegen kommt ihr vielleicht dann ganz gut mit. Ich habe am Anfang ein paar Fragen an euch. Über was hat Gott Macht? Warte mal. Geht das?
Über das ganze Universum.
Das klingt schon mal, ich brauche das nicht, das klingt schon mal sehr gut. Möchte noch jemand was beisteuern? Vielleicht hat jemand ein Beispiel ganz konkret, über was Gott Macht hat.
Über alles. Über alles.
Über alles, okay, ihr seid sehr allgemein. Okay, dann noch eine zweite Frage. Gibt es auch andere, die Macht haben, außer Gott?
Nein.
Nein?
Nein.
Gar keine Macht?
Nein.
Okay, wir einigen uns mal, dass Gott die höchste Macht ist und dass er über allem steht, okay? Aber wenn jetzt so ein Polizist vor dir steht, hat der Macht über dich oder dein Lehrer oder deine Eltern? Genau, also die höchste Macht, das ist schon richtig, die liegt bei Gott, bisschen theologisch, bisschen abstrakter, aber ihr habt das eh schon sehr allgemein gesagt, er hat die Macht über alles. Ich kann sagen, er hat die Macht über die ganze Geschichte, er hat die Macht über alle Menschen und er hat eben auch die Macht über das irdische Leben von uns Menschen hinaus. Aber er verleiht seine Macht auch Menschen und anderen Wesen. Das ist nicht so, dass er dabei an Macht verliert, weil er macht es aus einer freien Entscheidung heraus, dass er seine Macht überlässt und das ist auch immer nur auf Zeit. Und ja, ein bisschen verwirrend für uns ist halt auch, dass Gott auch dem Bösen Macht eingeräumt hat in seiner Freiheit auf Zeit und diese Macht, die er dann eben auch überwinden wird. Aber auch da ist wichtig zu beachten, Gott gibt zwar dem Bösen eine gewisse Macht, aber doch hat er jederzeit alles im Griff. Aber dieses Phänomen, dass Gott seine Macht delegiert, dass er anderen Macht verleiht, das eröffnet eben die Frage für uns, ob Gott denn jetzt überhaupt selbst noch mächtig ist. Handelt. Und in der Philosophie wurde Gott da immer weiter zurückgedrängt. Irgendwie, als ob er einmal die Welt erschaffen hätte und jetzt alles so passieren lässt, wie es eben abläuft. Nun, wir wissen aus der Bibel schon, dass Gott sagt, dass er sich zurückhält, zum Beispiel mit seinem Gericht, wie es im Petrusbrief heißt. Es ist nicht so, dass Gott einfach so nicht richten kann, dass er nicht wiederkommt, sondern dass er es aus Gnade tut. Aber ist es auch so, dass er sich allgemein zurückhält? Und ich denke, das können wir alle bestätigen, dass es nicht so ist, weil wir auch schon viele Gebetserhörungen erlebt haben, auch als Gemeinde viel Segen erlebt haben. Auch man muss einfach nur in diesem Gebäude sein, um sich dessen wieder bewusst zu sein, dass er sich nicht zurückzieht. Aber es ist doch die Frage, wie handelt Gott heute? Es ist hilfreich, wenn man sich dazu anschaut, wie hat Gott mit Macht gehandelt im Leben Jesu, im Leben der Apostel und wie handelt er bis heute noch in der Gemeinde. Und daraus ergibt sich natürlich immer die für uns entscheidende Frage, welche Machtäußerungen Gottes können wir heute noch erwarten und welche eher nicht. Und genau diese Fragen werden auch aufgeworfen durch den nächsten Text, der in unserer Reihe durch die Evangelien dran ist. Ihr könnt schon mal Lukas 4 aufschlagen und falls ihr ein Lesezeichen habt, das bei Markus 1 reinlegen. Wir haben bisher gesehen, wie Jesus angekündigt wurde. Wie Gott durch Johannes den Täufer alles für Jesus vorbereitet hat. Wie Gott Jesus selbst vorbereitet hat für seinen Dienst durch die Taufe und die Versuchung. Wie Jesus sich in Judäa an dem Werk von Johannes dem Täufer beteiligt hat. Wie Jesus sich dann zurückgezogen hat aus Judäa, als die Bewegung von Johannes verfolgt wurde. Wie er auf seiner Durchreise durch Samaria eine Erweckung ausgelöst hat. Und beim letzten Mal, was zugegeben schon ein bisschen länger her ist, mit welcher Botschaft er in seine Heimat Galiläa gekommen ist. Und diese Botschaft steht in Markus 1, Vers 15, nur noch mal zur Erinnerung. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und jetzt sehen wir eben, was dann passiert ist, als Jesus nach Galiläa gekommen ist. So eine Geschichte nach der anderen. Und ich lese jetzt aus Lukas 4, die Verse 31 bis 37. Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte, und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach: Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Vielleicht noch mal kurz eine Frage an die Kinder. Ich teste euch immer mal wieder, ob ihr noch dabei seid. Wo kam Jesus her? Super. Und auf der Erde, wo kam er daher?
Aus dem Bauch.
Aus dem Bauch, okay. Wenn ich bei dir jetzt sagen würde, du kommst aus Overath, was würdest du dann über Jesus sagen?
Nazareth,
sehr gut. Ne? Geboren wurde in Bethlehem, das wisst ihr von Weihnachten. Aber so seine Heimat, das war Nazareth. Da ist er aufgewachsen und hat den allergrößten Teil seines Lebens verbracht. Und aus Matthäus 4,13 wissen wir halt auch, dass Jesus sich, als er nach Galiläa gekommen ist, zuerst eine Zeit lang in Nazareth aufgehalten hat. Und dann zieht er weiter nach Kapernaum. Und erst hier in Kapernaum beginnen die Evangelien von seinem Dienst in Galiläa zu berichten. Es ist also gut möglich, dass Jesus in Nazareth nur quasi seine Familie besucht hat, ohne jetzt groß öffentlich in Erscheinung zu treten. Und für alle, die jetzt schon in ihrer Bibel kritisch gucken, was erzählt er da? Und Lukas 4, Verse 14 bis 30 entdeckt haben, steht ja direkt vor unserem Text. Lukas ist hier eindeutig nicht chronologisch, aber mehr im Detail werde ich das dann erläutern, wenn wir irgendwann zu Jesu Predigt in Nazareth kommen. Also es ist wirklich nichts, was wir wissen, was Jesus vor diesem Ereignis in Galiläa getan hat. Er war einfach in Nazareth, war da bei seinen Eltern und dann ist er nach Kapernaum gezogen und da hat er angefangen zu predigen. Und ja, so ein bisschen ernüchternd ist es vielleicht, dass Jesus ja in Judäa schon großen Erfolg und Zulauf hatte. Die Leute haben sich in Scharen taufen lassen. Dann war da Verfolgung, dann hat er sich von da zurückgezogen, dann kam er nach Samaria. Und da war diese Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo sich dann die ganze Stadt quasi gefühlt bekehrt hat und auch im Umkreis sich die Botschaft verbreitet hat. Und dann zieht Jesus jetzt noch weiter nach Galiläa, also in seine Heimat, und da fängt er jetzt fast wieder bei Null an. Das bleibt aber nicht lange so. Das Ereignis, das wir uns heute anschauen, war, wie wir es in Vers 37 gelesen haben, so gewaltig, dass es sich direkt wieder rumgesprochen hat. Jesus wird bekannt, sein Ruf verbreitet sich, er wird langsam zur Berühmtheit, auch in Galiläa. Und wenn man so den Anfang der Evangelien liest, wird es deutlich, dass es bestimmte Ereignisse im Dienst von Jesus gibt, nach denen Jesus immer noch bekannter wird, wo auch der geografische Bereich, aus dem die Leute ihn hören wollten, immer größer wird und sich ausdehnt. Und hier haben wir eben das erste von diesen Ereignissen vor uns. Es kann jetzt natürlich bei uns nicht darum gehen, dass wir aus der Stelle lernen, wie wir berühmt werden. Erstens ist es ziemlich schwierig, weil wir wahrscheinlich nicht das Gleiche tun können, wie Jesus getan hat. Und zweitens war es auch nie Jesu Ziel, berühmt zu werden, wie auch später in den Evangelien noch deutlich wird. Und wenn es für Jesus kein Ziel war, dann ist es eigentlich für uns Christen entsprechend auch kein Ziel. Wir wollen uns vielmehr anschauen, wie bemerkenswert Jesus ist. Und das sind zwei Dinge, die die Menschen entdeckt haben, wodurch sich Jesus von anderen Menschen hervorhebt. Und das erste ist, er lehrt besonders. Sie nennen das, er lehrt mit Vollmacht. Und das zweite ist, er vollbringt bemerkenswerte Wundertaten. Hier diese Geisteraustreibung. Und wir wollen uns jetzt natürlich fragen, wie wir Jesus in dieser Sache nachfolgen können. Wir werden jetzt keine wunderwirkenden Superredner werden, aber auch wir können einiges mitnehmen. Zum ersten darüber, wie, was und auf welcher Grundlage wir reden sollen. Und zweitens, wie wir über die übernatürliche Macht Gottes denken sollen, wie Gott heute noch wirkt und was wir heute noch erwarten sollten. Heute schauen wir uns allerdings nur den ersten Teil an und im Prinzip geht die Predigt dann auch nur um Vers 32, den Rest dann nächste Woche, sonst wird es nämlich heute doch wieder zu lang werden. Ein Satz vorweg noch, der eine oder andere wird bestimmt insgeheim denken, wir sind ja auch so ein bisschen schlecht als Menschen und man kann es auch nicht verübeln. Ich werde jetzt gleich darüber sprechen, was für ein guter Lehrer Jesus war. Und dann werdet ihr sehen, wer da vorne steht, okay? Und dann werdet ihr denken, ja, Junge, vielleicht sollst du lieber was anderes erzählen. Mir ist in der Vorbereitung auch meine Niedrigkeit sehr deutlich bewusst geworden, aber weil wir eben jetzt durch diese Reihe gehen, suche ich mir die Texte nicht aus, über die ich predige, sondern so, wie das Leben Jesu sich entwickelt hat, chronologisch der Reihe nach, so kommen die Texte eben dran. Und Auslassungen gibt's keine. So, jetzt schauen wir uns die bemerkenswerte Lehre Jesu an. Ich lese nochmal Vers 36. Und Entsetzen kam über alle, das ist nach der Geisteraustreibung, und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Ich denke, wenn wir sowas erlebt hätten, wie die Leute damals, wären wir auch ziemlich entsetzt und verblüfft und würden auch irgendwie im Kreis rumfragen, was ist hier los? Man kann den Vers, wenn man den so liest, so missverstehen, dass es den Leuten am Ende nur um das Wunder geht. Und man hat im Leben Jesu oft so das Problem, dass es den Leuten nicht um seine Botschaft geht, sondern nur um die Wunder, die er tut. Und wenn wir den Text lesen, eben Vers 36, da wird nicht das Wort an sich in Verbindung mit Vollmacht gebracht, sondern nur das Wunder. Und wenn man das jetzt so missversteht, dass es letzten Endes nur um das Wunder geht, Das ist besonders eben in den christlichen Strömungen verbreitet, die das Spektakuläre suchen und die meinen, Wunder wären unbedingt auch heute noch nötig, um das Wort Gottes zu beglaubigen. Aber das ist nicht das, was wir aus diesem Text rausnehmen können. Das erste ist, nämlich schon in Vers 32 sehen wir, dass den Menschen schon vor dem Wunder aufgefallen ist, dass sich die Lehre Jesu durch Vollmacht ausgezeichnet hat. Also es sind zwei Dinge, die bemerkenswert sind. Es ist nicht einfach das Wunder, dass dann beglaubigt, dass irgendwie auch ein bisschen was hinter dem stecken muss, was er lehrt, sondern schon die Lehre selbst ist in Vollmacht, schon die Lehre selbst ist bemerkenswert. Und in Markus 1,27, also der Parallelstelle, wird dieses Missverständnis auch ausgeschlossen. Dort stehen nämlich die Lehre und das Wunder deutlich nebeneinander. Da sagen die Leute, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und wir sehen das auch im weiteren Verlauf vom Lukas-Evangelium, dass es immer diese beiden Dinge gibt, die nebeneinander stehen. Zum Beispiel Lukas 5, Vers 15. Einmal geht es um seine Botschaft, die wichtig ist, die gehört wird, und einmal um die Krankheiten, die geheilt werden. Und jedes an sich ist vollmächtig und für die Menschen auffällig. So, jetzt zu Vers 32. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Wir haben leider kein konkretes Beispiel, wie Jesu Lehre in der Synagoge von Kapernaum ausgesehen hat. Weder Markus noch Lukas haben uns hier die Rede aufgeschrieben. Deswegen müssen wir uns, um Jesu Reden anzuschauen, auch noch ein bisschen gedulden, bis wir dann zur Bergpredigt kommen. Aber die zwei Hinweise, die wir hier in Lukas 4, 32 haben und auch in Markus 1, 22, denen wollen wir doch nachgehen. Markus hat nämlich noch einen interessanten Zusatz, quasi eine Erläuterung. Da steht noch eben auch, dass er in Vollmacht lehrt, mit dem Zusatz, und nicht wie die Schriftgelehrten. Vielen Dank, Waldemar. So, und wenn wir die Evangelien kennen, die meisten von uns sind ja doch recht christlich geprägt, die Schriftgelehrten, Pharisäer und so, das sind ja immer die Bösen. Ne? Aber Ingo hat in seiner Predigt vor einiger Zeit über den Pharisäer und den Zöllner mal darüber gesprochen, was eigentlich alles gut an den Pharisäern war. Dass sie ja die Angesehenen und die Respektierten waren. Und ob wir nicht auch solche sein wollen, die sich so gut in der Bibel auskennen, wie diese Schriftgelehrten. Und ist es nicht auch bei uns so, dass wir auch die Schrift studieren, anwenden und lehren wollen, wie wir es in der Einleitung über Esra gehört haben? Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die gehen quasi in direkter Linie auf Esra und seine Leute zur damaligen Zeit zurück. Also, wenn wir aus der Sicht von den Leuten damals lesen, waren die Schriftgelehrten nicht unbedingt die Bösen. Das waren halt die Leute, die sie kannten und auch die Leute, die sich auskannten mit der Bibel und die durchaus in einem relativ guten Licht bei den Leuten standen und geehrt wurden. Aber wenn wir den Text so lesen, wie er da steht, dann wird klar, Jesus hat besser gelehrt als die Schriftgelehrten. Das heißt, Jesus hat mit Vollmacht gelehrt und nicht wie die Schriftgelehrten. Also wenn man sie mit Jesus vergleicht, dann ist uns als Lesern auf einmal völlig klar, nein, wir wollen nicht sein wie die Schriftgelehrten. Wir wollen auch mit Vollmacht reden, also wenn das denn erlaubt ist und wenn das heute noch so funktioniert. Aber grundsätzlich ist ja der Wunsch, schon eher auf dieser Seite zu stehen. Jetzt ist die Frage, was war denn der Unterschied zwischen der Lehre Jesu und der Schriftgelehrten? Die wichtigste Sache ist, dass die Schriftgelehrten aus der Tradition gelehrt haben, während Jesus direkt aus dem Wort Gottes predigt. Ja, jetzt könnten wir direkt sagen, ja super, finden wir gut. Also die Schriftgelehrten, das sind quasi die Katholiken und die Gesetzlichen, weil die sind ja alle in ihren Traditionen verhaftet. Und diejenigen, die so wie Jesus sind, das sind quasi wir. Ja, vielleicht sollten wir uns nicht ganz so einfach machen. Ich glaube, auch bei uns ist es so, dass wir immer wieder Glaubensvorbilder unserer Tradition gerne zitieren oder uns vielleicht auch sie als Argumente gebrauchen und uns auf sie stützen. Luther, Spurgeon, MacDonald, MacArthur, Colvin, Mauerhofer. Es ist an sich ja auch nicht verwerflich, aber uns muss schon immer wieder mal bewusst gemacht werden und wir müssen schon auch mal immer wieder darüber nachdenken, dass all diese guten Leute nicht in den Bereich Wort Gottes gehören, sondern einfach in den Bereich christliche Tradition. Da gibt es vieles menschlich Gutes, christlich Wertvolles, traditionell Weises, von Glaubenshelden Überliefertes. Und weil das so gut wirkt und weil wir doch merken, dass es uns was bringt, die Einsichten, von denen wir lernen können, kann man sich dann leicht darin verlieren und auch in den Systemen von bestimmten Lehrern. Und im Bilde gesprochen wird man dann quasi so ein Schriftgelehrter. Man ist dann in einer bestimmten Tradition verhaftet und nicht mehr direkt im Wort Gottes. Dann ist es so, wenn man sich dann wieder mit Jesus beschäftigt und mit dem Wort Gottes, dass man dann wieder auf das Eigentliche ausgerichtet wird. Man wacht auf und bemerkt, es ist zwar hilfreich, aber es ist immer noch nur Tradition, das andere. Und nur bei Jesus, nur beim Wort Gottes, da finde ich letztendlich die endgültige Weisheit. Und auch das ist das, was endgültig genügsam ist für mich, wo ich die Antworten finde. Also, Jesus hat nicht gelehrt wie die Schriftgelehrten. Und der zweite Hinweis dazu, wie Jesus gelehrt habe, ist das ominöse Wort Vollmacht. Und ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Ich unterstelle einfach mal, dass wir das Wort oft genauso gut verstehen wie die Kinder. Ja, was ist denn Vollmacht? Vollmacht, also hat da jemand voll viel Macht? Wissen halt, ja, es ist irgendwie was Gutes, was in der Bibel vorkommt, so ähnlich wie Freimut. Wir sollen freimütig und vollmächtig reden. Aber wie macht man das? Und was bedeutet das überhaupt, diese Vollmacht? Dieses Wort Vollmacht, im Griechischen heißt es Exousia, das müsst ihr euch nicht merken. Ich werde es nur ein paar Mal verwenden, wenn ich manchmal neutral sein möchte und nicht eine bestimmte Deutung von dem Wort schon vorwegnehmen möchte. Bei dem möchte ich ein bisschen stehen bleiben, weil es so zentral ist, hier in der Stelle auf jeden Fall. Vollmacht ist wichtig für die Lehre Jesu, Vollmacht ist auch wichtig für die Geisteraustreibung. Aber nicht nur deswegen, sondern weil es auch so häufig im ganzen Neuen Testament vorkommt. Mit seinen Verben zusammen, nämlich 108 Mal. Das ist auch belegbar, falls wir daraus mal ein Quiz machen wollen. Okay, die auf der Gemeindefreizeit waren, haben es verstanden. So, in der Elberfelder ist es so, dass das Wort hauptsächlich mit Vollmacht übersetzt wird. Und die Elberfelder ist ja so eine Bibel, die versucht, das Griechische so eindeutig wie möglich nachzuahmen und deswegen ein bestimmtes griechisches Wort auch immer mit dem gleichen deutschen Wort übersetzt. Das führt dazu, dass es oft ein bisschen holprig ist. Aber hier bei diesem Wort Exousia kriegt es auch die Elberfelder nicht hin und es ist auch berechtigt, weil dieses Wort relativ differenziert ist in seiner Bedeutung. Ein paar Sachen dazu, was das Wort bedeuten kann. Es wird verwendet in Bezug auf ein Recht, das jemand hat. Zum Beispiel, das Recht, am Abendmahl teilzunehmen oder das Recht der Apostel auf Versorgung durch die Gemeinden oder das Anrecht der Gläubigen am Baum des Lebens und das Recht der Gläubigen, Kinder Gottes zu sein. Also das Wort kann bedeuten ein Recht oder ein Anspruch. Dann kann es Macht im Sinne von Freiheit bedeuten. Von Gott heißt es, dass er die Freiheit hat, zu bestimmen, wann er sein Reich in Herrlichkeit aufrichtet. Nun gibt es ja immer wieder ein paar Leute, die das besser wissen, wann das passiert, dass Gott sein Reich in Herrlichkeit aufrichtet, aber Jesu Antwort an die Jünger war, Gott in seiner Freiheit hat das bestimmt und es ist nicht euers, über Zeitpunkte Bescheid zu wissen. Dann zum Beispiel die Freiheit über den eigenen Willen, ob man heiraten möchte oder nicht. Die Freiheit, die wir ja als Christen haben, etwas zu essen oder nicht. Oder die freie Verwendung in dem Zusammenhang, wo es dasteht, von unserem Geld, die uns frei steht. Also, das Wort kann bedeuten ein Recht und es kann bedeuten die Freiheit, etwas zu tun. Dann kann es auch bezeichnen die Macht oder die Fähigkeit. Ein einschlägiges Beispiel ist hier die Macht des Töpfers über den Ton, mit dem er machen kann, was er möchte. Es wird gebraucht für die Macht eines Engels. Es wird gebraucht für die Macht, die Jesus den Aposteln gibt, Dämonen auszutreiben, für die Macht Gottes in die Hölle zu werfen, für die Macht der Zeugen in der Offenbarung, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet. Die Macht, die Menschen zu beeindrucken und zu beherrschen und zu verführen, wie beim Antichristen. Oder die Macht des Todes, die es am Ende nicht mehr gibt über uns. Oder die Macht Gottes über die Plagen, die er in der Endzeit prägt. Es gibt ja im Griechischen mehrere Wörter für Macht, wie es auch im Deutschen ja ähnliche Wörter gibt, Macht, Kraft, die alle sehr ähnlich sind und die wir auch fast ähnlich gebrauchen, wo wir gar nicht so genau darauf achten, was bedeuten die. Dieses Wort, was wir hier vor uns haben, das bedeutet eigentlich ursprünglich so eine verliehene Macht, eine Macht, die man nicht aus sich selbst heraus hat. Und deswegen macht die Bibel das an manchen Stellen auch ganz deutlich, zum Beispiel, dass die Macht, die Jesus hat, ihm von Gott verliehen wurde. Oder dass die Macht der Apostel, auf Schlangen und Skorpione zu treten, ihnen von Jesus verliehen wurde. Und dann noch ein paar Bedeutungen, die jetzt nicht mehr so häufig vorkommen. Also wir hatten Recht, Freiheit, Macht. Macht, dieses Wort, bedeutet auch manchmal das, was jemanden mächtig oder stark oder gefährlich macht. Es wird so bei den Plagen in den Posaunengerichten in der Offenbarung verwendet, wodurch diese plagenden Skorpione oder Pferde, wie sie beschrieben werden, so gefährlich sind. Das wird als ihre Macht bezeichnet. Es bezeichnet auch so den Machtbereich, unter dem die ganze Welt steht, nämlich unter der Macht des Satans. So, und vielleicht, das war jetzt so ein bisschen allgemein und das Wort kommt in der Bibel oft vor und man hat jetzt so ein bisschen Hintergrund, aber vielleicht ist euch dabei aufgefallen, ich habe noch keinen Ton dazu gesagt, was diese Freiheit, dieses Recht, diese Macht jetzt mit Reden zu tun hat. Das ist so, weil das eine Kuriosität ist, die wir im Neuen Testament finden. Also vorher kommt es meines Wissens nach im Griechischen dieses Wort Vollmacht nie im Zusammenhang mit dem Reden vor. Und deswegen war es vielleicht auch für die Leute damals ähnlich verwirrend wie für uns heute, was das denn eigentlich bedeuten soll, dass jemand mit Vollmacht redet, weil es diese Zusammenstellung nicht gab. Die Leute hatten vielleicht den Vorsprung, dass sie dieses Wort ein bisschen besser kannten, so wie ich es jetzt erläutert habe, und dass sie es auch in ihrem Sprachgebrauch verwendet haben. Aber diese Zusammenstellung Reden mit Vollmacht, was soll das bedeuten? Das müssen sich die Leute in ähnlichem Zusammenhang gefragt haben, die Griechen, die damit konfrontiert wurden. Reden mit Vollmacht hat auf jeden Fall ja etwas mit Macht und mit Autorität zu tun. Im Alten Testament lesen wir immer wieder von den Propheten, so spricht der Herr und dann geht's los. Da besteht kein Zweifel, das, was sie sagen, hat Autorität. Die sagen nicht, könnte sein, man könnte sagen, interpretiert, der und der hat das so gesagt, der sagt so, vielleicht ist es so. Nein, so spricht der Herr. Das ist Reden mit Autorität. Und ähnlich ist es bei Jesus, aber vielleicht sogar noch ein Stück krasser, wenn wir uns die Bergpredigt anschauen. Er sagt einfach, ich aber sage euch. So, das heißt nicht, dass er da irgendwas selbstständig erfindet, sondern ich aber sage euch, was Gott eigentlich gemeint hat, als er das gesagt hat in seinem Wort. Und das sagt er mit Autorität, da lässt er keinen Zweifel dran aufkommen. Dazu einen ganz kleinen Exkurs, dass wir auch in den Dingen, die eindeutig und klar sind in der Bibel, auch wirklich die Sachen ganz klar aussprechen. Aber manchmal gibt es auch so Themen, die sind ja auch so ein bisschen umstritten unter Christen. Ne? Nicht die Kernthemen, da ist die Schrift ganz klar, aber es gibt immer wieder so ein paar Themen, da denken wir einfach unterschiedlich. Hat bestimmt noch keiner von euch bemerkt, aber dann sage ich euch es einfach mal. So. Und in Bibelgemeinden ist halt manchmal das Problem, wenn man hier nach vorne kommt, um zu predigen, dass man sich so fragt, was kann ich denen überhaupt noch Neues sagen? Weil das Grundlegende, das wissen und kennen die ja alle schon. Und deswegen ist der Ausweg die Kuriosität. Also ich nehme irgendwelche Randaspekte und fahre da voll drauf ab und gebe da Vollgas. Das Ergebnis ist meistens, dass man sich verrennt. Also es gibt dann so Themen, die sind 50-50 gefühlt. Einer sieht sie so, der andere so und beide sind jetzt nicht irgendwie, dass sie eine total falsche Herangehensweise an die Bibel haben, sondern es kann tatsächlich irgendwie beides möglich sein. Aber man verfährt sich dann so auf das eine oder auf das andere und jeder beharrt so auf seinem System und auf seinem Verständnis. So, was passiert, wenn in Gemeinde 1 der Prediger sich in seiner Kuriosität für Möglichkeit A entscheidet, der andere für Möglichkeit B. Logisch, dann gibt es wieder Konfrontationen, wie sie ja zwischen Bibelgemeinden leider nicht so selten sind. Und deswegen zerstreitet man sich auch über viel Unnötiges. Deswegen so in so Randthemen, wo man es nicht so genau weiß, denke ich, ist es auch ganz gut, wenn man sagt, ich weiß es nicht so genau. Kann man so sehen, kann man so sehen. Und dann kann man natürlich schon ein bisschen argumentieren. Aber es muss doch offen sein. Weil wenn ich mich auf Randthemen so versteife und so klar sage, das ist eindeutig so, und ich beim Evangelium genauso eindeutig bin, wie sollen die Leute denn auseinanderhalten, was jetzt das Wichtige ist? Kann ich nicht sagen, das sind die Dinge, die sind wirklich wichtig, die sage ich ganz klar, die sage ich ganz eindeutig. Und bei den anderen, da ein bisschen eine Differenz habe, wie ich da mit Autorität auftrete oder nicht mit Autorität auftrete. Das wäre wünschenswert. So, Jesu Autorität, wenn wir uns die anschauen, die hat natürlich auch einen ganz klaren Grund. Jesus hat sich nicht einfach was auf sich selbst eingebildet, sondern seine Botschaft kam direkt von Gott. Jesus sagt im Johannesevangelium, dass er nur die Worte redet, die ihm der Vater gegeben hat. So, und das ist jetzt die Frage, können wir das auch über uns sagen? Wahrscheinlich, ich sage vielleicht sogar hoffentlich, es ist bei uns nicht so, dass wir sagen, ja, Gott hat mir direkt irgendwelche Worte gegeben, so wie es bei Jesus war. Vielleicht sind wir dann eher so in der Situation der Schriftgelehrten. Ja, wir haben halt Gottes Wort irgendwie niedergeschrieben für eine ganz bestimmte Situation und wir finden die so in der Bibel. Und wie die Schriftgelehrten können wir jetzt da rangehen und versuchen, das auszulegen, weil Gott ja nicht so direkt zu mir spricht. Oder war das, Kevin, zum Beispiel bei deiner Predigtvorbereitung anders, als du mal gepredigt hast? Also bei mir war das nicht so und ich glaube, bei Andreas ist das auch nicht unbedingt so. Unser Ausgangspunkt ist ja dann doch immer das geschriebene Wort. Quasi könnte man jetzt meinen, fast wie bei den Schriftgelehrten, also können wir gar nicht so mit Autorität reden wie Jesus. Natürlich in gewissem Maße stimmt das, aber man vergisst dabei den Heiligen Geist. Und zum einen ist der Heilige Geist ja am Wirken bei dem Redenden und bei dem Hörer. Und damals in der Zeit, wo die Schriftgelehrten unterwegs waren, zum einen haben sie viel falsch verstanden, deswegen hat sich Gott ohnehin nicht zu ihrem Wirken gestellt. Aber dass der Heilige Geist so in dieser Breite gewirkt hat, mit dieser Zusage, er wird wirken und die Zuhörer überführen und er wird durch die Geistesgabe auch in dem Prediger wirken, das hat damals alles gefehlt. Und deswegen ist es schon auch bei uns so, dass wir zwar nicht so direkt die Botschaft von Gott weitergeben, aber die Gewissheit haben können, wir stehen auf der Grundlage des Wortes Gottes und wir verkündigen und hören sie im Geist Gottes. Deswegen steckt Autorität dahinter. Dann, was noch sehr wichtig ist, als zweiten von drei Punkten, was so auffällig war. Jesus hatte eine klare Botschaft, also eine klare Leitlinie, in die sich so seine ganzen Predigten und Lehren einordnen ließen. Ich habe die am Anfang schon mal gelesen, Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also das Evangelium, eben diese Botschaft, dass das lang ersehnte und erwartete Reich Gottes jetzt nahe ist, dass es anbricht, dass es da ist. Zusammen mit der Aufforderung, ihr habt ja aber schon im Alten Testament auch gelesen, dass nicht jeder in das Reich Gottes reinkommt, ne? Dass nur der glaubende und gerechte Überrest ins Reich Gottes eingehen kann. Und deswegen müsst ihr Buße tun. Also das zusammenfassend war die Botschaft Jesu, in die sich alles so eingeordnet hat. Der Vorteil, wenn wir so eine klare Botschaft haben, ist, dass auch das dazu führt, dass wir Vollmacht haben. Warum? Und wenn ich so einmal ein bisschen hier, einmal ein bisschen da erzähle, hier ein bisschen Text auslege, da ein bisschen Text auslege, hier das Thema ein bisschen systematisch aufbereite, dann bleibt das alles so flickenhaft und ich sage ein bisschen was, sage ein bisschen was, sage ein bisschen was, aber das passt alles nicht so richtig zusammen. Man erkennt nicht, wohin soll es denn gehen, und das war bei Jesus eben auch ganz eindeutig. Er hatte diese klare, zentrale Botschaft, die angekommen ist. Und da ist die Frage halt auch, jetzt, wenn wir über Jesus reden, ja, sei es hier innerhalb der Gemeinde, sei es gegenüber Außenstehenden, sei es in der Familie, weißt du, was bei dir so der Kern ist von dem, was du weitergibst? Oder hast du hier einfach so ein paar verschiedene christliche Lehren, die irgendwie auch miteinander zusammenhängen, aber es hat nicht so diese Stoßkraft, weil das Zentrum, weil der Kern irgendwie fehlt. Wenn man sich so Prediger anschaut, ist es interessant, dass sie sagen, oft verjüngt sich der Inhalt von ihrer Predigt so ein Stück. Spurgeon hat das zum Beispiel gesagt, je älter ich werde, desto einfacher wird meine Theologie. Deswegen besteht da vielleicht für mich auch noch Hoffnung. Desto einfacher wird meine Theologie. Nämlich, dann hat er einfach gesagt, Christus starb für Sünder. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, dass wir so ein bisschen wachsen müssen, von dem vielen, was wir gehört haben und gelernt haben, das alles zu ordnen und auf das Wesentliche zu bringen und zusammen zu bringen. Und vielleicht sind wir manchmal auch so, wenn wir dann mit Menschen reden wollen, ja, was genau, wie sollen wir denn jetzt anknüpfen, was sollen wir ihnen denn jetzt sagen? Dann habe ich einen Tipp für uns, wenn wir da ein bisschen weiterkommen wollen. Was ist der Kern, den wir weitergeben? Von den Leuten draußen warten weniger auf das Reich Gottes. Deswegen ist das für uns ein schlechter Anknüpfungspunkt, zu sagen, hey, du hast schon immer drauf gewartet und jetzt kommt es. Ja, vielleicht halten uns die Leute dann verrückt, aber mehr erreichen wir dadurch wahrscheinlich nicht. Aber dann lass uns mal gucken, was die Apostel gemacht haben. Die hatten ja dann häufig keine Juden als Ansprechpartner. Klar, die Predigten, die wir in der Apostelgeschichte finden von Petrus an die Juden, die knüpfen alle irgendwo am Alten Testament an. Ne? Das können wir irgendwie schlecht machen und dann sagen, so sieht das Evangelium für unsere Zeit quasi aus. Aber dann gehen wir doch ein Stück weiter. Auch schon bei Petrus in Apostelgeschichte 10, wo er an Cornelius und seine Leute redet, finden wir doch eine Rede, wo die Leute gar nicht so viel anders sind als wir. Oder wenn wir noch weiterlesen, wenn wir uns die Reden von Paulus anschauen, ich kann das jetzt nicht alles ausbreiten, nächste Woche werde ich ein bisschen darauf eingehen, aber dann können wir uns das doch mal vor Augen führen und ein bisschen nachdenken. Also wenn Gott es nicht geschafft hat, durch die Reden von den Aposteln klar erkennbar zu machen, was ist die christliche Botschaft, was ist das Evangelium und wie geben wir es weiter, wie soll er es denn dann schaffen? Also wenn wir uns da noch ein bisschen unsicher sind, lohnt es sich auf jeden Fall, diese Reden in der Apostelgeschichte einmal zu studieren und da ein bisschen weiterzukommen als mögliche Hausaufgabe. So, das erste war, Jesus hat mit Autorität gesprochen. Das zweite war, er hatte eine klare Botschaft. Und das dritte, die Befähigung oder die Fähigkeit. Dann haben wir es zusammengefasst, was damit gemeint ist, dass Jesus mit Vollmacht gelehrt hat. Ich habe das vorhin schon gesagt, als wir uns das Wort angeschaut haben. Exousia bezeichnet auch die Fähigkeit, etwas zu tun. Und wenn wir uns jetzt mal völlig unabhängig von geistlichen Themen fragen, wozu ist das Lehren da? Das Lehren ist doch dazu da, dass Menschen was lernen, oder? So. Und im Hebräischen ist das auch super deutlich, da bedeutet dieses Wort für Lehren nicht einfach, dass jemand so eine Lehre aufstellt und irgendwas dazu sagt. Dann ist er kein Lehrer, wenn er irgendwie eine Lehre aufstellt und was dazu sagt. Er ist erst dann ein Lehrer, wenn er verursacht, dass die Leute etwas lernen. Das ist die Bedeutung von Lehren im Hebräischen. Verursachen, dass jemand etwas lernt. Jetzt könnt ihr zurückdenken an eure Schulzeit. Könnt vielleicht auch denken so an die Gemeinde, wie auch immer, ob da Lehrer vorhanden sind oder nicht. Aber das ist die Bedeutung. Das sollte passieren, wenn jemand lehrt. Und wenn Jesus mit Fähigkeit lehrt, dann bedeutet das natürlich, dass bei Jesus die Leute auch was gelernt haben. Scheinbar im Unterschied zu dem bei den Schriftgelehrten. So, jetzt haben wir es ja mit dem Thema geistliche Belehrung zu tun. Jesus, kann man sagen, der war ja so schon super fähig, weil er einfach Gottes Sohn war. Der war ja Gott, der konnte einfach alles. Wenn es jetzt um geistliche Belehrung geht, müssen wir sagen, es geht im Kern darum, dass man geistlich befähigt ist zu lehren. Das heißt, mit anderen Worten, es geht um eine Geistesgabe. Also man belehrt, weil Gott einen dazu berufen hat, weil ich oder du von Gott bevollmächtigt bist zu lehren. Und wenn wir dann bei Paulus weiterlesen, dann bedeutet diese Fähigkeit im Lehren absolut gar nicht das Gleiche wie Rhetorik. Natürlich kann das hilfreich sein und es besteht schon oft so eine gewisse Überlappung zwischen natürlicher Begabung und geistlicher Begabung. Aber letzten Endes kommt es darauf an, ob Gott einen dazu berufen hat, ob Gott die Geistesgabe geschenkt hat. Und wenn wir diese Formulierung aus dem Timotheusbrief von der ältesten Einsetzung noch kennen, fähig, andere zu lehren, dann ist es natürlich nicht, dass er einfach aus sich irgendwie so ein Talent hat und irgendwie viel erzählen kann, sondern dass er von Gott befähigt ist, zu lehren. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, ach, was erzählt der davon so viel? Ich bin eh kein Lehrer und so. Aber das ist viel zu krass oder viel zu abstrakt von Lehren gedacht. Ich bin überzeugt, dass sehr viele von uns in der Situation sind, dass sie Leuten doch immer mal wieder was lehren, was beibringen müssen. Zum Beispiel quasi alle Eltern auch irgendwie sind doch Lehrer zu Hause. Und wenn wir ja fähige Lehrer sein wollen, befähigte Lehrer sein wollen, ja, kann man sagen, ja, ich habe ja eh nicht die Geistesgabe, kann man nichts machen, aber dann bitte doch einfach Gott darum, dass er dich befähigt zu lehren. Und warum sollte er, wenn er dich in die Situation gestellt hat zu lehren, dir nicht auch die Befähigung geben, wenn du ihn darum bittest? So, einmal abschließend, wir haben gesehen, wie sich Jesu Lehre unterschieden hat von der, ich bin beeindruckt, manche Kinder schreiben immer noch mit und es scheint auch noch thematisch zu sein, während andere zur Wahl übergegangen sind. So, zusammenfassend, Jesu Lehre hat sich unterschieden von der Schriftgelehrten insbesondere. Und zusammengefasst wird es eben dadurch, dass seine Lehre bezeichnet wird als in Vollmacht. Und diese Vollmacht, die zeigt sich in der Autorität, in der er direkt von der Schrift, von Gott her spricht. Und wenn wir es richtig angehen, sprechen wir auch direkt von der Schrift her und ist auch der Heilige Geist dabei, dass er wirkt. So sprechen wir auch mit Autorität. Jesus hatte eine klare Botschaft, die er verkündigt hat, wo auch alles dann zusammengepasst hat, was dem Ganzen Stoßkraft gegeben hat, statt hier Wischiwaschi zu erzählen. Auch das ist wichtig, wenn wir mit Vollmacht reden wollen und die Fähigkeit, dass Leute wirklich was lernen. Man muss das immer wieder überprüfen. Im geistlichen Bereich hängt vieles dran. Ne? Wenn ich mich jetzt verunreinigt habe, natürlich stellt sich dann Gott nicht in der Weise zu dem, was ich lehre, und dann kann man vielleicht auch schon mal ins Grübeln kommen, zu Recht, ob man denn überhaupt befähigt ist, zu lehren. Aber doch grundsätzlich, dass wir in unserer Belehrung total von Gott auch abhängig sind, weil es nicht im Wesentlichen darum geht, irgendwelche natürlichen Erkenntnisse zu vermitteln, sondern dass Menschen geistlich weiterkommen. Und ich bin überzeugt, dass sehr viele von uns in irgendeiner Weise damit zu tun haben, andere Menschen geistlich zu belehren. Und diese Befähigung, diese Vollmacht, die wir von Jesus lesen, die können wir uns auch von Gott erbitten, wenn er uns in die Situation gestellt hat, zu lehren. Amen. Ja, Herr, ich möchte dir, ja, möchte dich preisen für deine Macht, die du hast über alles, die wir auch sehen in deinem Sohn, der zu uns gekommen ist und ja, gezeigt hat, welche Vollmacht in ihm ist, Herr. Danke, dass du uns das Recht gegeben hast, deine Kinder zu sein, auch deine Nachfolger zu sein, und dass du auch uns dazu berufst, dir darin zu folgen, dass wir nicht irgendwas erzählen und weitergeben, sondern dass wir mit Vollmacht das weitergeben, was du uns gelehrt hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns da auch wachsen lässt, dass du uns Klarheit gibst, wo wir noch Unklarheiten haben, wo wir vieles vielleicht selber noch nicht so verstanden haben und deswegen auch nicht wissen, was wir weiter sagen sollen. Herr, bitte befähige du uns auch für die Herausforderungen, in denen wir immer wieder stehen. Wir von uns aus können geistlich gar nichts ausrichten, sondern sind da völlig auf deine Unterstützung angewiesen. Bitte schenk du uns da immer wieder viel Gnade, Herr, auch wenn wir ja unwürdig sind, wie wir uns verhalten, wie wir leben. Herr, hab Gnade, schenk uns trotzdem deine Befähigung und hilf uns trotzdem, für dich zu wirken, Herr. Danke für deinen Geist, der in uns lebt und dass wir uns auch immer auf den verlassen können, auch wenn wir manchmal dein Wirken nicht sehen, dass er doch da ist und ja, dein Wort nie leer zurückkehrt. Amen. Dann wünsche ich allen eine gesegnete Woche. Es gibt wie immer unten noch Kaffee und Kuchen. Seid alle herzlich eingeladen.